ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Wir schnappen uns gedanklich den Einkaufswagen und ziehen durch den Supermarkt in SWR 1 Leute. An meiner Seite als Experte der Professor für Lebensmittelhandel an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn, Stefan Rüschen. Sie waren gestern sehr gesund unterwegs, wie Sie gerade schon gesagt haben, bei Ihrem letzten Einkauf. Was finden wir aktuell für eine Situation in Supermärkten vor? Wie gerne gehen Sie einkaufen? Wie ungern aber auch vielleicht?
Na, ich persönlich gehe total gerne einkaufen, weil es irgendwie auch mein Job, meine Leidenschaft ist. Ich mache das also nicht nur, um tatsächlich Lebensmittel zu kaufen, sondern ich gehe auch häufig in Supermärkte oder Lebensmittelmärkte einfach nur, um zu schauen und gar nichts zu kaufen. Aber für viele Menschen ist es auch ein Muss, einkaufen zu gehen. Die empfinden es nicht so als Freude. Und es gibt aber auch viele, die gerne einkaufen gehen, sich auch gerne Produkte angucken.
Jetzt laufen wir auf Ostern zu, habe ich die Meldung schon wieder gehört, Eiermangel. Kann ich mir immer irgendwie so ganz schwer vorstellen, weil ich weiß, wie viele es gibt. Überhaupt so diesen Anblick von leeren Regalen, ja, den haben wir in den letzten Jahren erlebt, gehen wir nachher auch noch ein bisschen drauf ein, aber Eiermangel finde ich immer schwierig so vor Ostern, kommt ja nicht überraschend.
Naja, die Nachfrage kommt nicht überraschend, aber es hat eben was mit der Produktion zu tun, tatsächlich, wenn man es so formulieren darf. Und da gibt es eben immer mal Sondereffekte. Bei Eiern ist das der Fall, weil Ostern ist ja, wie Sie sagen, jedes Jahr. Und deshalb ist es im Moment nicht möglich, tatsächlich so viel Eier dann produzieren zu lassen, wie die Nachfrage sein wird. Und deshalb kann es zu Eiermangel kommen, tatsächlich, ja.
Und habe ich in meiner Familie auch festgestellt, der Nachwuchs war entsetzt. Skyr. Diese isländische Frischkäse-Variante war im Supermarkt vergriffen, weil der Grund dafür ein TikTok-Trend anscheinend gerade so steil geht, dass dieses Produkt so nachgefragt ist. Das ist schon wirklich absurd, oder?
Ja, in Social Media gibt es immer wieder Trends, die hochkommen und man sich dann fragt, warum eigentlich? Das war ja bei der Dubai-Schokolade auch ganz, ganz extrem oder jetzt gerade beim Cheesecake. Wo man dann eben die Karamellkekse braucht, die dann plötzlich ausverkauft sind, in TikTok hochkommt. Aber das sind dann kurzzeitige Effekte, die dann auch schnell wieder weggehen und auf ein normales Level sich einspielen. Aber im Moment ist es beim Skier, den es schon lange gibt, by the way, schon lange gibt. Aber im Moment wird er durch TikTok gehypt. Aber das wird relativ schnell auch wieder aufs normale Level runterfallen.
Was ich mich dann frage, wenn es diese Meldungen gibt, momentan schwer zu kriegen, ist das nicht auch schon Teil des Marketings?
Nein, das kann Teil des Marketings sein, so eine künstliche Verknappung sozusagen zu erzeugen. Ja, ist häufig bei Produkten, dass man sagt, solange der Vorrat reicht, ja, Klammer auf, könnte sehr kurz sein, beeilt euch. Im Moment bei dem Skier ist es eben tatsächlich so, dass durch diese hohe Nachfrage das entsteht. Das ist also kein Marketing-Gag, sondern kommt durch den Hype, der durch TikTok eben, wiederhole mich, aber kurzfristig nur ausgelöst wird. Das wird sich sehr schnell wieder abflachen.
Okay, und dann kriegen wir es in diesen Tagen mit an den Tankstellen. Die Folgen des Krieges im Iran bekommen wir zu spüren durch steigende Preise. Spielt das im Supermarkt bei unserem Einkauf auch eine Rolle?
Noch nicht im Sinne von, dass die Lebensmittelpreise noch nicht steigen. Je länger das aber andauert, wird das passieren, weil Produktionskosten und vor allem Transportkosten steigen. Lässt sich gar nicht vermeiden. Es spielt aber insofern eine Rolle, als durch die steigenden Benzinpreise unsere Kaufkraft, auch wahrgenommene Kaufkraft, sinkt. Wir also glauben, dass wir nicht nur glauben, sondern auch weniger Geld im Geldbeutel haben. Und das könnte sich auf die Nachfrage anderer Produkte, in dem Fall Lebensmittel, definitiv auswirken.
Dann aber in erster Linie Produkte, die aus dem Nahen Osten kommen?
Nein, aus dem Nahen Osten kommen, also ja, die Produkte, die aus dem Nahen Osten kommen, das sind dann Datteln, Pistazien, was also Randprodukte sind und keine große Rolle spielen. Der Effekt, dass Lebensmittelpreise steigen, kommt eben aus den Energiepreisen. Selbst wenn wir jetzt hören, dass wir Energie aus dem Bereich gar nicht beziehen in Deutschland, sind aber Energiepreise Weltmarktpreise und die gehen eben dramatisch hoch. Und je länger das anhält, umso schneller wird es eben eine Auswirkung auch auf die Lebensmittelpreise haben. Wie gesagt, nicht kurzfristig. Jetzt gerade war ja aktuell auch das Problem der Düngemittel. Ein Drittel der Düngemittel kommt aus dem Bereich und dann hat es halt doch eine Auswirkung auf die Lebensmittel, weil die Preise für Düngemittel steigen und damit dann auch für die Bauern. Nicht kurzfristig, weil die Düngemittel für die Saison sind alle längst eingekauft, aber die jetzt für die nächste Saison eingekauft werden, da steigen die Düngemittelpreise ums Doppelte und das wird eine Auswirkung auf die Lebensmittelpreise haben.
Die Pandemie der Ukraine-Krieg, die Inflation und jetzt der Iran-Krieg. Wie sehr beeinflussen diese Krisen unseren täglichen Einkauf, was den Iran-Krieg angeht? Also ganz aktuell sind Sie eben schon drauf eingegangen, aber das hat ja was mit uns gemacht wahrscheinlich, dass wir ein bisschen vorsichtiger beim Einkauf sind.
Ja, definitiv. Mit dem Start des Ukraine-Konflikts sind die Lebensmittelpreise sehr schnell, sehr sprunghaft angestiegen. Sie sind jetzt in den letzten 5 Jahren insgesamt um über 30%, haben ein höheres Preisniveau als vor 5 Jahren. Und die Inflation für Lebensmittel ist auch deutlich höher als die Gesamtinflation, die bei ungefähr 20% liegt. Auch alles Werte, die wir von früher so gar nicht kennen in der Größenordnung. Und was macht das mit uns? Dass wir versuchen, günstiger einzukaufen. Und da gibt es eigentlich 3 Wege, 2 sind relativ einfach, nämlich dass ich von den eher relativ teuren Markenartikeln zu den Handelsmarken, Eigenmarken der Händler greife, die zum Teil nur die Hälfte kosten. Die andere Strategie, die die Kunden machen, ist, dass sie mehr darauf achten, dass sie Produkte in der Aktion kaufen. Also wenn die Markenartikel in der Werbung sind und dort auch 30% günstiger sind, 30-40% günstiger sind, aber dann nur für eine Woche, also alles, was wir in den Werbeprospekten finden, und dann doch stärker darauf achten, nur in der Aktion zu kaufen oder sich sogar in der Aktion dann bevorraten. Würde man immer sagen, Vorsicht, auch Lebensmittel laufen irgendwann ab, das hat seine Grenzen. Das sind die beiden wesentlichen Strategien. Das sehen wir ganz deutlich, dass die sogenannten Handelsmarkenanteile deutlich gestiegen sind, von ungefähr 44 auf 49%. Das ist ein großer Sprung. Und auch die Aktionsanteile von ungefähr 20 auf 25% gestiegen sind. Auch das ist ein großer Sprung, was wir in den Vorjahren nie hatten. Also wir sehen es am Verhalten, wir sehen es an den Zahlen. Und so holen sich sozusagen die Verbraucher und Verbraucherinnen, holen sich die Inflation, die persönliche Inflation, sozusagen ein Stück zurück.
Soweit das geht.
Soweit das geht. Ja, das hat natürlich ja seine Grenzen. Und eine dritte Strategie wäre, weniger zu kaufen. Das ist bei Lebensmitteln schwieriger, weil wir uns ja immer noch ernähren wollen und auch müssen, aber weniger zu kaufen, das sehen wir schon auch. Also der sogenannte Absatz, wie wir das nennen, die Stückzahlen, die verkauft werden, gehen ganz leicht zurück im Lebensmittelhandel. Dann sieht man schon, dass Verbraucher und Verbraucherinnen auch weniger tatsächlich konsumieren.
Sind wir in den letzten Jahren dann automatisch preissensibler geworden, weil wir krisengeplagt sind?
Definitiv sind wir preissensibler geworden. Man merkt es auch daran, dass wenn wir unterscheiden ja zwischen, vereinfacht gesagt, zwischen Supermärkten, Edeka und Rewe vereinfacht, und den Discountern, Aldi, Lidl, Norma, Penny Netto, dass die Anteile der Discounter, die als preisaggressiver gelten, gestiegen sind, während die Supermärkte davon eben nicht profitieren können und vor allem gelitten haben Fachgeschäfte, Bäcker, Metzger und so weiter, die haben vor allem gelitten. Also dort, wo wir glauben, dass es günstiger ist, dort haben wir mehr eingekauft.
Also heißt zusammengefasst, Gewinner im Supermarktbereich durch die Krise sind die Discounter vor allen Dingen?
Definitiv.
Diese Situation, die wir in der Pandemie erlebt haben, leere Regale, konnte ich mich seit meiner Kindheit eigentlich nicht dran erinnern. War das so das erste Mal, dass wir halt, da waren es dann vor allen Dingen, was sind die Klassiker, Klopapier und Nudeln gewesen, dass diese Bereiche leer waren?
Ja, ich kann mich auch nicht dran erinnern, bin jetzt auch schon 60 Jahre alt, ja, aber so auch schon viel erlebt. Ja. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Da gab es natürlich den Effekt Klopapier, an den wir uns alle erinnern können. Das war nur in Anführungsstrichen ein Problem des Hamsterkaufs. Es gab genug Klopapier für alle. Nur wenn wir natürlich hamstern und dann Bestände für ein Jahr haben, dann führt das zu einer Verknappung, zu leeren Regalen und dass manche Leute kein Klopapier mehr hatten. Es gab aber auch Produkte, die tatsächlich nicht mehr verfügbar waren oder zu wenig verfügbar waren. Also waren 2 Effekte. Der Hamster-Effekt, den haben wir erzeugt, die Regeln als Kunden. Und es gab aber auch tatsächlich Beschaffungsprobleme. Das heißt, die Händler waren in der Zeit eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, Beschaffung sicherzustellen und gar nicht so sehr den Preis zu verhandeln.
Meine Einkaufserfahrung für den Supermarkt ist, vielleicht habe ich sie von zu Hause mitbekommen, montags besser nicht, da werden die Regale frisch aufgefüllt. Darüber will ich jetzt in S-Werns-Leute mit Stefan Rüschen sprechen, Professor für Lebensmittelhandel an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Wäre das auch ein Tipp von Ihnen, montags nicht in den Supermarkt zu gehen?
Nein, man kann montags genauso gehen wie Mittwoch oder Donnerstag. Die Läden sehen eigentlich immer gleich gut aus. Mhm. Im Sinne von Obst und Gemüse wird eben auch Sonntagnacht angeliefert oder Montag früh. Mopro, also frische Produkte werden auch Montag früh angeliefert. Bedeutet, ich habe Montagmorgens einen genauso frischen Laden, wie ich ihn Mittwoch, Donnerstag oder Samstag habe. Die Zeiten sind vorbei, wo es nur besondere Tage gab, wo Anlieferungen waren. Das ist eigentlich mittlerweile täglich.
Und nicht hungrig sollte ich einkaufen gehen?
Naja, das ist eine Frage der Sichtweise aus Sicht des Händlers doch, weil wenn sie hungrig sind, kaufen sie mehr. Und da freut sich ein Händler, warum nicht?
Das ist wohl wahr. Wir haben eben schon darüber gesprochen, Sie haben es angerissen, Eigenmarken und Markenprodukte der Händler. Das heißt, diese Eigenmarken sind stärker nachgefragt worden in den letzten Jahren. Der große Unterschied, gibt es den eigentlich zwischen diesen beiden Abteilungen?
Aus der Sicht der Kunden und Kundinnen gibt es da keinen so wahnsinnigen großen Unterschied. Also wenn man die global fragt, dann sagen sie schon immer noch so im Durchschnitt, dass die Markenartikel eine etwas bessere Qualität haben als die Handelsmarken. Aber der Abstand ist in der Qualität, den die Kunden wahrnehmen, ist nur sehr gering, während der Preisabstand ist doch nach wie vor sehr, sehr hoch. Und teilweise ist es so, das ist aber dann letztendlich intransparent, dass in der Handelsmarke und der Marke genau dasselbe Produkt mit denselben Zutaten, mit derselben Rezeptur sein kann und aus derselben Fabrik kommt, vom selben Lieferanten, vom selben Hersteller kommt. Das ist allerdings intransparent, das wissen wir nicht genau. Das heißt, letztendlich würde man dann eben raten, probiert es doch mal selber aus. Nehmt mal den Markenartikel und die Handelsmarke und probiert das mal in der Blindverkostung aus, guckt, was hinten drauf steht. Und wenn man dann den Eindruck hat, Mensch, die Handelsmarke schmeckt doch genauso, dann die Handelsmarke kaufen, warum nicht?
Wenn ich weiß, dass regelmäßig alle paar Monate mein Lieblingsprodukt in meinem Supermarkt ins Angebot kommt, sollte ich dann auf Vorrat kaufen oder sind wir dann schon wieder bei diesen Hamsterkäufen, die Sie eben beschrieben haben?
Nein, das sind wir nicht bei den Hamsterkäufen. Viele Kunden, Kundinnen machen das auch bei diesen Produkten, sei es nun Waschmittel oder Nuss-Nougat-Creme oder auch Nudeln. Die sind länger haltbar und die wissen, dass sie regelmäßig ins Angebot kommen. Und regelmäßig heißt auch gar nicht alle paar Monate, sondern diese Produkte sind eher alle 4 Wochen beim selben Händler im Angebot, also in relativ schnellen Intervallen. Das heißt, ich muss jetzt nicht 20 Packungen Nudeln kaufen, um eine Chance zu haben, dann sozusagen bis zur nächsten Aktion mich rüber zu retten, sondern das können auch deutlich geringere Mengen sein. Man soll nur ein bisschen aufpassen, man darf das nicht unterschätzen, Lebensmittel laufen ab und man soll nicht in einem Freudesglück von, das ist jetzt günstig, dann ganz viel kaufen und plötzlich merkt man dann nach ein paar Monaten, das hat man doch nicht konsumiert und schmeißt es dann weg. Das ist dann tatsächlich komplette Geldverschwendung auch, nicht nur Lebensmittelverschwendung, die wir eh nicht machen sollten, sondern auch für den Einzelnen ist es dann auch Geldverschwendung. Und ganz vorsichtig muss man natürlich beim Thema Obst und Gemüse und Molkereiprodukte haben, die definitiv ja auch sehr schnell ablaufen.
Da gibt es manchmal so den einen oder anderen Überraschungspfund, kenne ich aus dem Schrank meiner Schwiegermutter, wenn das Jahrzehnt kaum noch zu erkennen ist auf der Dose. Auch das gibt es. Was ich mich gefragt habe, weil ich das ist auch schon Jahrzehnte her, aus den USA kenne, da sind Menschen mit ganzen Couponheften gegangen durch den Supermarkt und haben dann halt das Produkt gekauft, auf das es dann gerade den Rabatt gab. Diese Idee hat sich bei uns irgendwie nie so richtig durchgesetzt.
Nein, nicht in der Masse. Es gibt einen Händler, der zum Beispiel genau das macht ab und zu, dass man seine 10% kriegt und dann auf sein Produkt draufkleben kann und dann das Produkt, dieses eine Produkt 10% günstiger ist. Was sich bei uns durchsetzt, sind App-Rabatte, die zusätzlich kommen zu den normalen Angeboten, die für alle gelten. Das heißt, in der App, wenn ich an einem Kundenbindungsprogramm teilnehme, dass ich individuell, auch auf mein Kaufverhalten ausgerichtet, Produkte günstiger bekomme. Das ist sozusagen auch eine Form, wie man Geld sparen kann, indem man in diesen Kundenbindungsprogrammen teilnimmt, weil die sogenannten App-Preise, so wie sie auch ausgezeichnet werden in den Prospekten und bei den Händlern, bekommen nur diejenigen, die die App auch nutzen. Mhm. Das hat natürlich auch ein anderes Thema, weil nur ungefähr ca. 50-50% der Kunden und Kundinnen nutzen das, die anderen 50% nicht. Die haben dann Sorgen um das Thema Datenschutz, sie wollen ihr Kaufverhalten eigentlich nicht preisgeben. Das muss jeder für sich selber abwägen. Aber es ist schon eine Botschaft, wer daran nicht teilnimmt, zahlt letztendlich etwas teurere Preise wie derjenige, der an diesen Kundenbindungsprogrammen teilnimmt.
Sie als Supermarktliebhaber, wie viele Apps haben Sie so von den Supermärkten auf dem Handy?
Ne, ich hab halt schon tatsächlich 10 auf dem Handy. Ob ich die jetzt nun immer alle gleichzeitig nutze, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber mich interessiert natürlich auch, was machen die da? Ich gucke da immer mal rein, ob sich was verändert. Wie funktionieren die? Also ich habe das jetzt eher aus beruflichem Interesse. Als Kunde hätte ich wahrscheinlich nicht so viele auf dem Handy, nein.
Aber diese Entwicklung ist schon ganz markant, dass halt über die Apps auch die Menschen in den Laden gelockt werden.
Ja, das ist sehr, sehr markant, weil warum? Weil ich in einem Werbeprospekt, der für alle gilt, habe ich alle Produkte, ob die mich interessieren als einzelnen Kunden oder nicht. Während bei dem App hat man den Verstand vom Kaufverhalten, dass ich mich vielleicht besonders für die Nudeln interessiere und mich deshalb besonders freue, wenn ich die im Preis günstiger bekomme. Dann kann man gezielter die Kunden ansprechen und das machen, was der einzelne Kunde, wir nennen das dann tatsächlich N gleich 1, das heißt, das Marketing ist kein Massenmarketing, sondern tatsächlich ein One-to-One für jeden einzelnen Kunden. Kann das unterschiedlich sein? Da werden wir immer mehr hinkommen, ja.
Wir haben es jetzt gerade im Wahlkampf zur Landtagswahl gesehen. Die Parteien haben sich schwer getan, die Themen Wirtschaft und Klimaschutz unter einen Hut zu bekommen. Und das können wir jetzt in SWRs Leute mit dem Lebensmittelexperten Stefan Rüschen mal auf uns selber runterbrechen. Wir achten alle beim Einkauf mehr aufs Geld. Ist da der Biotrend ungebrochen oder so ein bisschen zurückgegangen?
Der Biotrend ist tatsächlich seit 2001, als das Bio-Siegel definiert wurde, also wo klar ist, wenn Bio draufsteht, was drin ist, ging es immer nur aufwärts. Jedes Jahr Umsatz plus, Marktanteile auch gewonnen. Es gab eine Delle 2009 bei der Weltwirtschaftskrise, eine ganz kleine nur, und es gab eine große Delle 2022. Mit dem Ukraine-Konflikt, da sind die Umsätze deutlich runtergegangen. Seitdem aber wieder Umsatzwachstum, auch vor allem 2025 ein überdurchschnittliches Umsatzwachstum sonst zu Lebensmitteln. Das heißt, der Biotrend ist grundsätzlich ungebrochen. Wir liegen bei circa 7% Marktanteil am Umsatz gemessen, was immer noch deutlich zu wenig ist für dem, was sich alle, vor allem es gibt ein politisches Ziel, das da mal definiert wurde, 30% bis 2030, das ist nicht erreichbar.
Und Bio hat sich ja auch wirklich gewandelt. Ne? Sie haben es gerade schon deutlich gemacht, da ist eine irre Entwicklung seit Anfang des Jahrtausends. Wenn wir jetzt eben es von Eigenmarken hatten, wo ich dann dachte, wenn wir mehr auf Eigenmarken setzen, könnte das zulasten der Bioprodukte gehen. Das geht einher.
Genau, das geht einher. Also Bio ist, wie man in der Branche, glaube ich, so schön sagt, ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. In der Mitte der Gesellschaft bedeutet, dass ich es eben nicht nur beim Biohofladen bekomme oder beim Biofachladen bekomme, wie Dents und Alnatura und den vielen Selbstständigen, sondern der konventionelle Lebensmitteleinzelhandel, die Supermärkte und auch die Discounter längst Bio für sich entdeckt haben. Und entdeckt haben bedeutet, und für ihre Kunden entdeckt haben bedeutet, dass sie die Sortimente vor allem über Eigenmarken, Handelsmarken aufgebaut haben. Und die sind eben sehr, sehr großflächig in diesen Läden auch verfügbar. Und die Kunden haben in den letzten Jahren, in den letzten 4 Jahren mehr Bio gekauft. Aber diese Handelsmarkenanteile sind von, wenn ich Zahlen nennen darf, von 52 auf 67 gestiegen. Das ist ein Riesensprung. Das heißt, 2/3 der Produkte, die wir im Bio kaufen, sind Handelsmarken und nicht Markenartikel. Das heißt, Handelsmarken und Bio geht durchaus einher, weil es für die Kunden eine Möglichkeit gibt, doch zu vernünftigen Preisen, sogar auch häufig sehr günstigen Preisen, Bio-Qualität zu kaufen.
Und wenn es halt früher wirklich Bio nur im Naturkostladen gab, weiß mittlerweile jede Kette, dass Bio halt ein großes Geschäft ist.
Jede Kette weiß, dass es ein großes Geschäft ist, ein relevantes Geschäft ist, ja, definitiv. Und es gibt ja auch Bio, das klassische Siegel, und dann gibt es dann die Siegel, die mehr Anforderungen stellen, Bioland, Naturland als Beispiele und Demeter. Und die Discounter haben mittlerweile auch diese hochwertigen Siegel für sich erkannt und haben Produkte mit diesen hochwertigen Siegeln. Das heißt, da ist, mal platt gesagt, noch mehr Bio drin als in einem klassischen, einfachen Bio-Siegel.
Bio Next Level könnte es ja demnächst geben. Mir ist heute eine Meldung untergekommen, dass der Discounter Lidl kooperiert in Sachsen und Thüringen mit der Krankenkasse AOK. Wer nachweisen kann, dass er Gesundheitskurse absolviert hat, der darf dann günstiger mit der App des Discounters, also die wird auch noch mit eingebunden, einkaufen. Ist das eine Idee der Zukunft für Sie?
Das ist zuallererst mal eine spannende Idee, wo man vielleicht auch mal 2-3 Tage auch mal drüber nachdenken muss, was denn eigentlich die Vor- und Nachteile sind. Grundsätzlich, glaube ich, ist es gut, wenn wir wenn wir gesundes Verhalten, das ist ja dann der Fall, wenn wir solche Kurse machen, wenn das in irgendeiner Art und Weise auch belohnt wird, weil dann wahrscheinlich auch geringere Kosten für die Krankenversicherungen entstehen. Das macht ja grundsätzlich Sinn. Wenn man jetzt noch weiter anfängt, drüber nachzudenken, sagt, aha, wenn ich so einen Kurs mache, kann ich günstiger einkaufen. Wenn ich so einen Kurs nicht mache, obwohl ich ihn gar nicht brauche, ich brauche ihn ja gar nicht, weil ich eh gesund lebe, und dann muss ich teurer einkaufen wie diejenigen, die, da wird man sagen, da muss man nochmal drüber nachdenken, ob man das als Kunde dann alle Kunden wirklich so toll findet. Grundsätzlich finde ich es toll, dass man Gesundheit und gesundheitsvorsorgende Maßnahmen in irgendeiner Art und Weise belohnt. Zweiter Aspekt ist eben die Gefahr des sogenannten gläsernen Kunden. Wir leben nun mal in einer Gesellschaft, wo wir immer noch unsere Privatsphäre haben, wo wir den komplett gläsernen Kunden nicht erlauben wollen. Das wird in solchen Systemen natürlich immer abgesichert, indem irgendwie sichergestellt wird, dass gar kein Zugriff auf die Daten ist. Muss man dann ein Stück weit natürlich auch denen glauben, dass sie das auch machen. Ich würde das auch glauben, aber es geht natürlich schon immer mehr Richtung gläserner Kunde, und da erreichen wir irgendeinen Punkt, wo wir dann sagen, ist das noch die Gesellschaftsordnung, in der wir leben wollen? Wobei ich jetzt ein bisschen pathetisch bin und nicht sofort sagen möchte, dass Lidl und die AOK gerade unsere Gesellschaftsordnung untergraben. Das ist nicht die Intention.
Die Entscheidung hat ja auch jeder selbst zu treffen, ob er da mitmacht oder nicht. Also das ist halt nur die Frage, persönliche Angaben, digitale Daten, Sicherheit, das, was Sie schon meinten. Aber auf der anderen Seite halt auch, werde ich dann mehr oder weniger gedrängt, dass ich mir natürlichere oder Bioprodukte kaufe, obwohl ich es in dem Maße vielleicht gar nicht möchte.
Im Englischen würde man sagen, ich werde genudged,
ja.
Nudging, also das heißt, ich bekomme einen Vorteil, wenn ich etwas tue, und das motiviert mich dann. Das ist nicht Manipulation, das würde ich nicht bezeichnen, aber es motiviert mich, ich werde, wie gesagt, genudged. Das ist schon so etwas, das, wie gesagt, könnte dann passieren, dass eben der ein oder andere auch ein bisschen ausblendet, was dann noch damit zusammenhängen könnte, was er vielleicht gar nicht will. Deshalb lohnt sich das da schon, mit vernünftigen Augen drauf zu gucken, was da passiert, und nochmal auch mal 2-3 Tage drüber nachzudenken, wie negativ das eigentlich ist, was da gerade gemacht wird. Wiederhole mich, grundsätzlich ist es gut, dass wir irgendwie dazu gebracht werden, gesünder zu leben.
Die 4 großen Player im Bereich Supermarkt, die Gruppen Edeka, Rewe, Aldi und Schwarz, darunter verstecken sich dann auch noch Einzelhändler, die haben zusammen einen Marktanteil von 85%, richtig?
Ja, das stimmt.
Welche Bewegung sehen Sie da bei diesen 4? Wie hat sich das in den letzten Jahren so entwickelt? Ist das immer so geblieben?
Da musst du ein bisschen Jahrzehnte sogar gucken, da ist der Marktanteil deutlich hochgegangen. Vor einigen Jahrzehnten war es noch bei 50%, weil eben kleinere Player, regionale Player weggebrochen sind. Beispielsweise Tengelmann und Kaisers 2015, Real 2020, auch sogar ein relativ großer Player, die alle verschwunden sind und aufgekauft wurden. Und aktuell ist es die Firma Tegut, die aus Hessen kommt, aber Tegut ist auch in Baden-Württemberg bekannt, weil es einige Läden Stuttgart, Ludwigsburg, Mannheim auch gibt, die jetzt an die Edeka verkauft werden sollen. Also das ist eine Entwicklung, die seit Jahrzehnten so geht, das war nicht immer so.
Wenn ich jetzt vorhabe, ins Supermarktgeschäft vorzudringen, gelingt mir das dann ohne weiteres nicht?
Sie wollen einen Supermarkt gründen?
Ja.
Total einfach.
Ja.
Gehen Sie zu Edeka und gehen Sie zu Rewe, werden Sie selbstständiger Einzelhändler und Sie können Ihren eigenen Markt aufmachen, wenn Sie die Qualifikation dafür haben und vielleicht ein bisschen Geld auch dafür haben. Hm. Und dann sind Sie sofort, haben Sie einen Supermarkt aufgemacht.
Aber dann habe ich den unter dem Namen von Edeka aufgemacht.
Das ist ja jetzt per se nicht unbedingt schlimm, weil wenn Sie einen Supermarkt aufmachen wollen, dann brauchen Sie ja auch ein bisschen was. Sie brauchen irgendwie Produkte, Sie brauchen irgendwie IT-Systeme, Sie brauchen wie Know-how, wie ich das mache und so weiter. Und das bekommen Sie alles von der Edeka als selbstständiger Einzelhändler. Also insofern erleichtert das Ihnen sogar, dass Sie einen Supermarkt aufmachen können.
Aber ein neuer, wenn wir bei dem Begriff bleiben, Player, wenn der sich da etablieren möchte, der hat's extrem schwer?
Neuer, relevanter, also sprich, das ist ein großer Player, der hat's insofern deshalb auch schon schwer, weil der braucht ja Märkte, Stores, die muss er alle irgendwie bauen. Das kostet nicht nur viel Geld, sondern dauert ewig. Seine einzige Möglichkeit wäre, dass er einen anderen kauft und dann sein Konzept und seine Marke drauf macht oder Teile eines anderen kauft. Beispielsweise wie jetzt gerade Tegut. Tegut hätte ja auch ein anderer kaufen können und nicht, wie es jetzt gerade sich zumindest mal abzeichnet. Das Bundeskartellamt muss dem erstmal noch zustimmen. Die ersten Signale sind auch eher skeptisch, aber muss auch erst noch zustimmen. Aber Sie und ich, wir hätten Tegut ja auch kaufen können. Dann hätten wir unsere Supermarktkette mit 300 Läden und könnten loslegen.
Gut, dann würden wir jetzt nicht hier sitzen, dann hätten wir echt was zu tun. Ich erinnere mich an meine Kindheit, da standen beim Discounter stand der Zucker auf Paletten. Und ich habe eigentlich mit meinem Einkauf geholfen, die Ware abzuräumen. Da hat sich ja auch schon was gewandelt. Ich frage mich ja, ob der Discounter wirklich noch als sogenannter Discounter bezeichnet werden kann. Liegt es alleine an den Preisen oder von der Aufmachung her nicht mehr?
Nein, von der Aufmachung her, es gibt schon noch Unterschiede zu einem klassischen Supermarkt. Ein Discounter hat klassisch keine Bedientheken. Und ist immer noch einfach und hat vor allem auch ein deutlich geringeres Sortiment, ca. 3000 Artikel, je nachdem welcher Discounter es ist, während ein Supermarkt durchaus 20.000 bis 30.000 Artikel hat. Das heißt, ich habe da schon eine ganz andere Auswahl, ist schon noch für den Kunden auch wahrnehmbar. Aber früher war es tatsächlich so, dass wenn ich beim Discounter eingekauft habe, dann musste ich eigentlich noch zu einem Supermarkt gehen, um überhaupt meinen Lebensmittelwarenkorb, den ich haben will, vollständig einkaufen zu können, weil ganz früher gab es keine Frischmilch, ganz früher gab es kein SB-Fleisch, ganz früher wurde Obst und Gemüse nur Montag und Donnerstag angeliefert. Da konnte es sein, dass Mittwoch und Samstag gar kein Obst und Gemüse beim Discounter war. Das hat sich geändert, weil unsere Erwartungen sich auch geändert haben. Und mittlerweile sehen viele Kunden auch einen Discounter auch als einen Nahversorger, typischen Nahversorger. Aber Ihre Frage zum Thema Preis, die Kunden sind immer noch der Meinung, dass die Discounter günstiger sind als die Supermärkte, was häufig gar nicht stimmt, aber sie sehen es so.
Und wenn wir über das Thema Lebensmittel sprechen, müssen wir dann auch Drogeriemärkte mit einbeziehen? Wie viel Supermarkt steckt in einem Drogeriemarkt?
Ja, tatsächlich. Und auch übrigens bei uns in der, wenn ich es mal so sagen darf, Fachbranche, sind Drogeriemärkte immer mit dabei. Aus zwei Gründen. Das eine ist, sie verkaufen ja Waschputzreinigungsmittel und Drogerieartikel, die der Supermarkt auch verkauft. Und in dem Segment sind sie ein direkter Wettbewerber. Und zum anderen verkaufen die auch immer mehr Lebensmittel. Nicht gekühlte, keine Obst und Gemüse, aber vor allem Bio-Lebensmittel. DM wird wahrscheinlich bald der größte Biohändler in Deutschland sein können. So erfolgreich sind die mit ihren Bio-Lebensmitteln im Vergleich zu den anderen Playern, die wir sonst eigentlich erwartet hätten, dass sie ganz vorne stehen. Ja, Drogeriemärkte, also DM, Müller und Rossmann vor allem, die werten ihre Sortimente durch vor allem Bio-Lebensmittel auf und haben damit Erfolg.
Heißt das, die großen Supermarktketten haben in dem Bereich was liegen lassen?
Naja, was liegen lassen, jede Biene sticht. Die Drogerieanbieter haben eben eine Zielgruppe, die sehr bewusst einkauft, auch die anderen Produkte, die sie haben. Und es ist ihnen einfach gelungen, dass dieses grundsätzliche Einkaufsverhalten auf Bio-Lebensmittel, und es sind übrigens dann Eigenmarken auch wieder, die verkaufen, zu übertragen. Und dass dieses Vertrauen, das die Leute auch sonst in die Eigenmarken der Drogerieketten hatten, auf die Bio-Lebensmittel zu machen. Also was liegen lassen würde ich sagen nicht, aber die anderen sind halt, schlafen nicht.
Wir gucken mal ein bisschen auf die Lebensmittelpreise und wie die zustande kommen. Da sind Sie natürlich auch der Experte. Ich würde ja ganz einfach sagen, es gibt einen Einkaufspreis, dann habe ich noch selber irgendwie Kosten für Personal und Miete. Also Sie merken, ich beschäftige mich mit dieser Idee, einen Supermarkt zu eröffnen, intensiv. Und dann möchte ich auch noch ein bisschen was verdienen und zack, habe ich meinen Preis. Geht's so einfach?
Das kann man grundsätzlich machen, gibt es einen Begriff für Aufschlagskalkulation tatsächlich, ja. Das kann man so machen und dann stellt man allerdings fest, dass man natürlich nicht alleine ist, sondern dass die Kunden und Kundinnen Alternativen haben, zu anderen Märkten zu gehen und dann stellt man vielleicht plötzlich fest, dass mit seiner Art von Preispolitik, Aufschlagskalkulation vielleicht die Kunden und Kundinnen nicht zu mir kommen, sondern zu einem anderen gehen. Das heißt, ich muss eben gucken, was haben die anderen für Preise und muss zumindest mal wettbewerbsgerecht sein, um Erfolg zu haben. Und das führt dann dazu, dass dann die Produkte auch unterschiedliche Aufschläge, Margen haben, aus Sicht des Händlers und dass der Preis sich eben dann vor allem auch am Markt, der Verkaufspreis am Markt sich bildet.
Das heißt also, wenn die Preise ziemlich ähnlich sind von Supermarkt zu Supermarkt, dann liegt das daran, dass jeder den anderen beäugt?
Ja, das machen die intensiv, sowohl Discounter als auch Supermärkte untereinander sehr intensiv, was dazu führt, dass bei eindeutig vergleichbaren Produkten, also das Glas Nutella, darf man ja nennen, nur Glas Nutella kostet überall dasselbe, weil es ist eigentlich egal, ob ich es beim Discounter kaufe oder bei einem Supermarkt, ich kriege genau dasselbe Produkt und es kostet überall dasselbe, da gibt es keinen Preisunterschied. Das ist bei ganz vielen Produkten so. Und übrigens bei einer anderen Gelegenheit sagte mal ein Verbraucher, sagte, er fühlte sich dann veräppelt, dass überall dieselben Preise sind, weil er dann von Preisabsprachen ausgeht. Ich sagte ihm dann, das ist eine Sichtweise, kann ich verstehen. Man kann aber auch die Sichtweise haben, das Schöne ist doch, dass ich dann weiß, dass wenn ich irgendwo sehe, dass einer den Preis für Butter senkt, mit viel Kommunikation, dass in meiner Einkaufsstätte, die eine andere sein mag, die wahrscheinlich am nächsten Tag den Preis mitgeht. Ich muss also nicht dauernd jeden einzelnen Preis kontrollieren, sondern ich kann mich darauf verlassen, dass ich ein stabiles, faires und vor allem im Vergleich zum Wettbewerb gutes Preisniveau auch in meiner Einkaufsstätte bekomme.
Weil wir müssen ja deutlich machen, illegale Preisabsprachen wären illegal.
Preisabsprachen sind illegal, genau. Das heißt ja nicht, dass es sie nicht geben könnte, aber Preisabsprachen sind absolut illegal. Ich glaube nicht, dass wir sie haben, weil wir erleben ja schon, dass wir, und wenn man die Kommunikation sieht, die viel über den Preis geht, weil der Preis ist ein wichtiger Grund, warum ein Kunde zu A oder zu B Einkaufsstätte geht. Und die Händler versuchen sich gegenseitig Marktanteile abzujagen. Und das geht nur, wenn ich ja es schaffe, dass sie jetzt zu mir kommen und nicht mehr zum anderen. Und das wird sehr stark über den Preis gemacht. Und deshalb, da würde ich sagen, sieht man, dass wir einen funktionierenden Wettbewerb haben.
Welche Marktmacht haben Supermärkte? Also das Bundeskartellamt hat sich, glaube ich, 2024 dazu das letzte Mal geäußert und sieht keine unverhältnismäßige Marktmacht.
Es gibt zwei Arten von Machten, die entstehen können. Einmal auf der Einkaufsseite und einmal auf der Verkaufsseite. Auf der Einkaufsseite gegenüber Lieferanten. Diese Macht, die übrigens die haben, definitiv, die ist nicht zu leugnen, kommt daher aus der Rolle des Gatekeeper, nennt man das, des Türstehers, so kann man das genau entscheiden. Der entscheidet, ob das Produkt im Regal ist, ja oder nein. Und da ist es eigentlich egal, ob man groß oder klein ist, weil das Thema der Macht des Handels, das kenne ich seit 1996, seit ich im Handel arbeite, da war das auch schon genau in derselben Tonalität, wurde es immer wieder gesagt, es stimmt. Es hat aber mit der Größe relativ wenig zu tun, sondern mit der Funktion, dass der Handel darüber entscheidet, was im Regal ist, egal ob er groß oder klein ist. Die Frage der Macht zwischen Hersteller und Handel, die hat eher noch eine andere Dimension. Da darf ich das Beispiel nennen. Ich war neulich bei den Bio-Apfelanbauern Deutschland. Und die haben sich beklagt darüber, dass die Südtiroler Bio-Apfel immer mehr in die deutschen Regale reinkommt und sie verdrängt ist übertrieben, aber ihnen das Leben schwer macht. Und die hatten dann auch die Forderung, ob man nicht die Handelskonzerne zerschlagen sollte. Und da sagte ich denen, das bringt euch gar nichts, weil ob 4 Leute sagen, ihr seid zu teuer, oder 10 Leute, ist völlig egal. Das ändert an dem Grundproblem nichts, dass der Südtiroler Bio-Apfel offensichtlich schmeckt, hervorragende Qualität ist, aber günstiger angeboten werden kann als der deutsche Bio-Apfel.
Das wurde schon vor Jahrzehnten hier bei uns über Ladenöffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen etwa diskutiert. Nach 18:30 bekomme ich ja mittlerweile Käse und Brot. Jetzt möchte ich in SWR1 Leute mit Stefan Rüschen über den nächsten Entwicklungsschritt vielleicht sprechen oder die nächsten Entwicklungsschritte. Wie kaufe ich denn in Zukunft meine Lebensmittel ein? Also das hat sich auch in den vergangenen Jahren alleine schon geändert, dass immer mehr Transporter von Supermarktketten durch die Straßen fahren und ausliefern.
Genau, also die eine Möglichkeit, die schon da ist und die an Bedeutung definitiv gewinnen wird, ist, dass ich mir die Lebensmittel nach Hause zustellen lasse. Da sind wir heute bei so einem, um die Relevanz zu beurteilen, beim Marktanteil von ungefähr 3,5% in Deutschland, also relativ gering. In einigen Städten ist es deutlich höher. Also wir werden mehr Menschen haben, die das auch in Anspruch nehmen wollen, weil sie das eben convenient, bequem finden. Das heißt, es ist durchaus denkbar, dass wir bis zu 10% das machen werden. Es wird aber nicht den normalen Supermarkt jetzt Laden ersetzen komplett, sondern es wird einiges darüber gehen. Das ist das eine. Das zweite ist auch ein kleiner Bereich, der auch gerade in Baden-Württemberg viel diskutiert wurde, weil vor 8 Wochen das Ladenöffnungsgesetz geändert wurde, die Möglichkeit auch sonntags einzukaufen. Die Möglichkeit besteht jetzt, dass Läden bis 150 Quadratmeter, die unbemannt sind, also zum Zeitpunkt des Einkaufs ist kein Mitarbeiter da, der mir im Zweifelsfall helfen kann oder sogar helfen muss. Diese Läden dürfen jetzt auch sonntags aufmachen. Sind aber sehr, sehr kleine Läden, also um die Quadratmeter in Verhältnis zu setzen. Discounter hat häufig 1000 Quadratmeter, Supermarkt 2 bis 3000 Quadratmeter, also 150 Quadratmeter ist sehr klein. Das ist aber, was heute in Baden-Württemberg schon viele Geschäfte gibt, ich glaube über 150 sind es schon. Und jetzt ist aber auch die gesetzliche Grundlage da, das zu ermöglichen, denn wir werden noch viel mehr solcher kleinen Geschäfte sehen, die uns sonntags sogar ermöglichen einzukaufen. Übrigens, eine generelle Sonntagsöffnung von allen Geschäften, auch mit Personal, wollen wir Bürger gar nicht. Das haben wir auch befragt. Über 70% haben gesagt, das wollen wir nicht, weil sie eben sehr wohl akzeptieren, dass auch andere Menschen eine Sonntagsruhe, also sprich einen wirklich einen freien Tag und am besten alle gleichzeitig, damit die Familie auch was zusammen hat, die wollen das. Also eine generelle Sonntagsöffnung sehe ich in Deutschland auf absehbare Zeit nicht.
Jetzt sind wir beides Menschen, die gerne in den Supermarkt gehen. Ein unbemannter Supermarkt, hat der einen Reiz für Sie oder sich was liefern zu lassen? Hat das einen Reiz für Sie?
Für mich hat das einen Reiz, liefern lassen. Gerade wenn ich, habe ja auch mal meine Zeiten, wo ich vielleicht viel zu tun habe und da nicht in den Supermarkt gehen kann. Der Unbemannte am Sonntag hat für mich auch einen Reiz, weil ich dann plötzlich an einem Tag einkaufen kann, wo ich endlich etwas vergessen habe. Ich glaube schon, dass der Supermarkt eine, das vielleicht zielt Ihre Frage auch drauf ab, schon was mit Begegnung von Menschen zu tun hat. Aber die Begegnung von Menschen ist ja nicht nur die Frage, dass ich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen treffe, sondern andere Kunden treffe. Dass ich bei mir in den Laden gehe, treffe einen Freund, treffe einen, den ich länger nicht gesehen habe, man bleibt stehen, unterhält sich über was gerade passiert ist, ob der heimische Fußballverein gewonnen hat oder verloren hat. Eben diese netten Gespräche, Chats, die wir halt alle gerne führen. Das hat für mich auch einen Reiz, ja, nicht nur das Einkaufen, sondern dort Menschen zu treffen.
Ja, bei mir ist auch die Begegnung mit der Ware sozusagen. Ja. Also klar, eine Dose Erbsen-Möhren, die kann ich auch im Netz bestellen, da weiß ich, wie die aussieht, aber neue Dinge kennenzulernen, neue Waren zu sehen, da lasse ich mich auch gerne irgendwie so ein bisschen treiben.
Ja, treiben und sich eben auch inspirieren lassen. Wenn wir da gar nicht offen wären, dann würden wir immer noch das essen, was wir vor 30 Jahren essen wollten. Und das Angebot ändert sich und unsere Bedürfnisse ändern sich auch, nach welche Lebensmittel für uns wichtig sind und welche nicht so wichtig sind.
Ich weiß aus Ihrer Arbeit, Smart Stores ist ein Thema, was Ihnen sehr am Herzen liegt. Nehmen Sie uns mal mit in so einen Smart Store. Wie sieht der aus?
Ja, Smart Stores ist eben auf der einen Seite eben genau diese unbemannten Läden. Und das geht dann auch für den normalen Supermarkt so weit, dass es eben Technologien gibt. Da gehe ich rein, mich zwar einmal registriert natürlich, gehe ich rein, nehme die Produkte in den Einkaufswagen und gehe einfach raus. Und es ist automatisch erfasst worden. Das ist schon spooky für viele. Es gibt in Deutschland mit 25 Läden, die das machen. In Baden-Württemberg tatsächlich leider gar keinen, aber 25 Läden, die das machen. Das ist ein bisschen spooky, aber es ist natürlich eigentlich für uns Kunden, Kundinnen super, weil wir nicht mehr die Ware, wenn sie einmal im Einkaufskorb ist, wieder aufs Band legen müssen, vom Band wieder dann wieder in den Einkaufskorb. Das finden wir als sehr, sehr bequem. Und das könnte auch eben eine Zukunft sein, dass das genauso durchgeführt wird. Hat auch wieder natürlich ein bisschen, weil dann braucht man überall Kameras. Das mögen nicht alle. Fragen sich, was können die Kameras alles? Also es hat natürlich ein bisschen ein Datenschutzempfinden, ein Thema, ob sich's durchsetzen wird. Aber möglich ist das.
Ausblick von Ihnen, der klassische Supermarkt, so wie wir ihn jetzt noch kennen, der wird nie verschwinden?
Der wird eigentlich nie verschwinden. Der wird wahrscheinlich vielleicht ein bisschen kleiner werden, weil dann doch Sortimente ins Internet abwandern, die man dann nicht mehr im Laden kauft. Er wird, und das ist eine spannende Frage, wahrscheinlich eben weniger Personal haben auf der einen Seite an der Kasse, weil wir heute schon viele Formen wie Self-Scanning-Kassen haben oder Scannen mit der App oder Scannen am Einkaufswagen wird weniger sein. Und dann ein bisschen die spannende Frage, da gibt es unterschiedliche Auffassungen, ob wir Bedientheken tatsächlich noch aufrechterhalten können, weil der Handel heute große Probleme hat, genug Personal, was auch qualifiziert dafür ist, für diese Tätigkeit zu finden. Und wenn da keiner ist und dann eine lange Schlange ist, dann macht das auch keinen Sinn. Es könnte passieren, dass es doch mehr in SB geht. SB kommt auch beim Fleisch, auch beim Käse. Könnte sein. Das ist schon eine Veränderung, aber grundsätzlich werden wir immer noch Läden haben, zu denen wir jeden Tag gehen, fast jeden Tag gehen können und unsere Lebensmittel kaufen.
Es haben sich ein paar Fragen aus der SWR1-Hörerschaft angesammelt. Günter Wagner zum Beispiel, da ist es keine Frage, sondern er sagt, mein Tipp zum günstigen Einkauf ist mein Spruch. Kennst du das billigste Sonderangebot? Nein, also das billigste Sonderangebot ist das, was ich nicht kaufe. Ist jetzt ja, relativ schlau, aber
es ist schwäbisch. Ich bin in Stuttgart geboren, man hört es mir nicht mehr an. Ich habe keinen Dialekt mehr, aber bin schon auch sozialisiert. Reich wird man nicht vom Sparen, sondern vom Nicht-Geld-Ausgeben. Das stimmt.
Das stimmt wohl. Horst Pohl aus Friedrichshafen hat sich gemeldet. Ich kaufe seit Jahren vorwiegend Obst, Gemüse, Kartoffeln, sogar Brot und Kuchen bei meinem Bauern hier im Hofladen. Hat zwei riesige Vorteile. Erstens ist super frisch alles und in vielen Fällen halb so teuer wie im Supermarkt. Super frische gibt's allerdings auch im Supermarkt, muss man sagen. Also da gibt es dann keinen großen Unterschied. Diese Hofläden, Hofladenkultur, hat die auch in den letzten Jahren gelitten?
Sie hat leider gelitten. Aber es ist schon noch so, dass wir das sehr schätzen an einem Hofladen. Man nennt das ja kaufen, wo es wächst. Stimmt jetzt nicht immer, weil wenn da Orangen sind, dann sind die jetzt da auch nicht, je nachdem, was der Hofladen für ein Sortiment hat, kaufen, wo es wächst. Aber wir wollen ja auch damit die regionale Wirtschaft, die lokale Wirtschaft unterstützen. Das ist auch eine Motivation von vielen Kunden und Kundinnen. Sie wollen auch die Transportwege eben möglichst kurz halten. Also es hat drunter gelitten, ja. Aber gerade das Thema, was wir gerade hatten, mit den unbemannten Läden, mit dieser Technologie, die eingesetzt werden kann, ist es eine Chance für Hofläden, jetzt auch ihr Angebot von Montag bis Sonntag sogar fast 24/7 anzubieten. Also die haben jetzt eine echte Chance, ihr wieder mehr Umsatz zu machen, weil sie einfach ihr Angebot ausweiten können.
Und da zielt SWR1-Hörer Klaus drauf ab. Er sagt, bei uns im Dorf gibt es seit einiger Zeit einen 24-7-Laden ohne Personal. Also genau das, was Sie beschrieben haben, weitestgehend zumindest ohne Personal. Nur zu bestimmten Zeiten ist jemand da und dann gibt's auch Kaffee und Kuchen. Bezahlen nur mit Karte. Für ihn ist es wie ein gefüllter Kühlschrank. Das einzige Problem ist bei ihm, wie er sagt, es gibt kein Bier mit Pfiff, also mit Alkohol, denke ich mal. Bei einem unbemannten Laden, ist das eine Hürde, die leicht zu nehmen ist?
Ja, es ist lösbar. Man muss ja eine Alterskontrolle machen, die dann kein Mensch machen kann. Mhm. Das kann man aber lösen, indem man einen abgetrennten Raum hat, wenn es dann möglich ist. Aber man kann auch einen Kühlschrank nehmen, der geschlossen ist und der sich erst öffnet, wenn ich durch einen Personalausweis die Altersverifizierung durchgeführt wird. Und dann kann auch der Laden, den er gerade anspricht, und das machen viele dieser Läden, kann auch Bier mit Pfiff, mit Alkohol verkaufen. Da kann man sogar unterscheiden zwischen Ü16 und Ü18 Ware, um nochmal so nicht in Detail in die Darmfalte reinzugehen. Also es geht, da kann er so mal, wenn einer da ist, kann er hingehen und kann sagen, das geht, mach es doch, ich würde auch gerne ein Bier kaufen. Ist auch durchaus sehr erfolgreich in diesen Läden.
Christine Ammann hat geschrieben, ich vergleiche die Preise natürlich auf der Kilobasis, zum Beispiel bei Obst, aber auch sonst. Die sollten im Supermarkt jedoch deutlicher und größer zu lesen sein. Ist das ein Kniff der Supermärkte, dass es wirklich teilweise winzig klein draufsteht?
Ich glaube nicht, dass es ein Kniff ist, weil sie ja schon auch diese Grundpreisauszeichnung, wie wir es nennen, nicht nur, dass es eine Vorgabe ist, sondern auch Interesse haben, das dann vergleichbar zu machen. Aber irgendwo ist der Platz natürlich auch beschränkt, soll jetzt keine Ausrede sein, aber es ist natürlich so ein Stück weit so. Und vor allem will man zuallererst mal dem Kunden den Preis natürlich klar zeigen, den er dann zu zahlen hat. Sonst wird ja noch Verwirrung entstehen, deshalb ist er halt kleiner. Ich kaufe den Punkt, dass man den auch etwas größer machen könnte, ja.
Markus Müller hat geschrieben, kann der Gast bitte mal den Unterschied bei Gewinnen und Qualitäten von Marken und Handelsmarken erklären? Wir vermuten, dass bei Marken der Gewinn eher bei 80% vom Umsatz liegt und bei Handelsmarken bei 40%. Die Qualität ist vielleicht 20% unterschiedlich. Kann man das so klar in Zahlen angeben?
Nein, ich glaube, dass 80 und 40 in Verbindung mit Gewinn, was ja bedeutet, alle Kosten sind abgezogen und das, was dann wirklich noch übrig bleibt, ich glaube, dass es von den Größenordnungen gar nicht zusammenpasst. Ich glaube, man erst erklären, was ist eigentlich der Grund, warum die Qualitäten ähnlich sind auf alle Fälle, aber die Preisunterschiede so groß sind. Also dann ist ja die Vermutung, ob der Markenartikel sich zumindest mal nicht in der Dimension, aber bereichert, ja, Übergewinne entstehen, um den Begriff mal zu verwenden. Der Grund liegt eigentlich in den Marketing- und Entwicklungskosten. Diese Konzerne investieren sehr viel in Marketing, sehr viel in Entwicklung, sehr viel in Forschung, auch bei Lebensmitteln, sehr viel in die Neuproduktentwicklung und das kostet eben natürlich auch alles irgendwie Geld, damit sie das ermöglichen. Das fällt bei den Handelsmarken nicht an, weil die Handelsmarken de facto schwarz-weiß eigentlich nur eine Kopie eines anderen Produktes sind. Also das musste nicht neu entwickelt werden, sondern ich nehme den Markenartikel und sage, so, das mache ich jetzt 1:1 genauso. Und das ist natürlich deutlich günstiger wie bei einem Markenartikel. Und so ist der Preisunterschied zu erklären. Es ist aber nicht der Fall, dass die Markenartikler sich auf unsere Kosten über Gebühr bereichern.
Aber das heißt dann wirklich, dass die qualitativen Unterschiede eher gering sind?
Es hängt immer vom Produkt ab. Ich hätte jetzt auch so meine Produkte, wo ich jetzt sage, da ist der Qualitätsunterschied für mich so groß, ist bei einem Pesto, ohne den Markennamen jetzt nennen zu müssen. Beim Pesto sage ich, das lohnt sich, den teuren Preis zu zahlen, weil das Markenpesto wirklich besser ist als das Eigenmarken. Und dann gibt es aber Dinge wie, bei mir sind das die Chips. Da schmecke ich keinen relevanten Unterschied da kaufe ich dann die Eigenmarke.
Sagt Stefan Rüschen, Professor im Bereich Lebensmittelhandel an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Vielen Dank für Ihr Kommen und Ihre Erklärungen. Ich denke, ich sehe Sie in Zukunft im Supermarkt, so oft wie wir reingehen, mit Sicherheit.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gern.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.